Hirngespinst.
Hirngespinst.
Hallo und herzlich willkommen bei Hirngespinst. Wir, das sind Elie Sporer.
Hallo.
Und ich, Nicole Töni, sind gemeinsam Hirngespinst.
Ab heute gibt es jetzt auch Hirngespinst on Air auf Freirad und ihr könnt uns jeden Monat am 3. Sonntag um 19 Uhr hören. Das nächste Mal dann am 23. Oktober oder ihr hört euch unsere Was-wäre-wenn-Fragen in der Radiothek bei Freirad oder auf www.hirngespinst.eu an.
Wir stellen uns heute die Frage, was wäre, wenn Drachen wirklich existieren würden?
Wie würde ein Zusammenleben mit Drachen aussehen? Würde es zum Beispiel Drachentaxis geben? Oder was für Wirtschaftszweige würden sich auftun mit Drachen?
Oder würden wir ein Dragon's Ride Movement benötigen? Würden wir vielleicht alle in sehr, sehr feuerfesten Asbesthäusern leben müssen, um uns vor dem Drachenatem zu schützen? Wie langlebig wäre denn so ein Drache? Und würde ein Drache uns süß finden, so wie ein Haustier? Oder vielleicht eher unbehaart und eklig?
Was wissen wir eigentlich über Drachen oder glauben wir zu wissen? So ein typischer Drache ist ein Mischwesen. Er hat Attribute von verschiedenen Tieren. Meistens sind es zum Beispiel Reptilien, Vögel oder Raubtiere. Er hat Schuppen und Flügel, oft sind es auch Flügel von Fledermäusen. Schlangenähnlichkeit wird ihm nachgesagt und meistens wird er als böses Ungeheuer dargestellt. Er wohnt in tiefen Höhlen, auf hohen Bergen oder auch im Wasser oder im Sumpf. Oft wird er in der Geschichte als Wächter von Schätzen dargestellt. Er frisst anscheinend gern Jungfrauen, hat einen giftigen Atem. Überall, wo er hintritt, verwelken die Blumen und er speit Feuer.
Welches Shampoo verwendet denn der Drache gegen seine Schuppen?
Head and Shoulders natürlich.
Achtung, Werbeeinschaltung.
So oder so ähnlich findet man den Drachen in den meisten Mythologien. Es gibt kleinere, größere Abweichungen. Aber vieles davon findet man immer wieder. Beispiele für Drachen in der Mythologie wären zum Beispiel der Drache Ladon. Das war ein mehrköpfiger Drache in der griechischen Mythologie, der die Äpfel der Hesperiden bewachte. Hera hatte ihn dazu angestellt und Herakles muss ihn, um an die Äpfel zu kommen, in einer seiner Aufgaben besiegen. Ein anderes Beispiel, das viele kennen, ist der Drache aus der Nibelungensage, der von Siegfried umgebracht wird. Siegfried badet dann in seinem Blut und wird dadurch unverwundbar. Da haben wir noch ein Attribut von Drachen. Sie sind oft mit Magie verbunden.
Aber das ultimativ Böse, der ultimativ böse Drache, der kommt aus der christlichen Mythologie. Das muss ich doch einfügen. Und zwar, in der Offenbarung des Johannes ist der Drache das Sinnbild für den Teufel. Da kämpft also zum Ende der Welt, kämpft also ein Drache mit dem Erzengel Michael. Der Teufel kämpft mit dem Erzengel Michael, der stößt ihn zu Boden auf die Erde hinunter, fällt mit ihm und ich glaube, stirbt dabei. Auf jeden Fall ist dieser Drache dann auf der Welt, versprüht Böses und herrscht über die Menschheit, zumindest über die weniger gottesfürchtige Menschheit. Ironie bitte ausblenden an dieser Stelle.
Aus der Bibel hätte ich auch noch ein Beispiel, das sicher viele kennen, nämlich die Geschichte vom heiligen Georg, dem Drachentöter. Das ist so eine typische Geschichte mit einem Drachen, der gerne Jungfrauen frisst. Die Jungfrau, in diesem Fall die Tochter des Königs auch noch, soll dem Drachen geopfert werden. Der Drache wohnt an einem See. Und damit er die Dorfbewohner in Ruhe lässt, bekommt er immer wieder Menschen oder zu Anfangs auch Schafopfer. Aber irgendwann waren die Schafe aus.
Waren es jungfräuliche Schafe?
Wahrscheinlich. sie ist ja für einen Drachen. Auf jeden Fall, irgendwann waren die Schafe aus und dann mussten sie anfangen, Menschen zu opfern. Und die Königstochter hatte dann aber das Glück, dass der heilige Georg gerade vorbeiritt und ihr dann versprochen hat, sie im Namen Gottes zu retten. Das hat er dann auch getan, hat den Drachen besiegt und der ganze Ort dort hat sich dann darauf taufen lassen.
Auf den Namen Georg?
Wer weiß, auf welche Namen.
Und hoffentlich nicht im Drachenblut.
Ach, Drachenblut ist doch toll.
Na eben, das hätte sie ja dann unverwundbar und so weiter gemacht. Und dann müssten wir uns jetzt mit einem ganzen Dorf, einem gallischen Dorf voll Abkömmlingen des Georg auseinandersetzen.
Super Georgs. Ja, man kann also irgendwie das Ganze kondensieren darauf, dass Drachen in der westlichen Kultur prinzipiell eher als böse dargestellt worden sind in der Mythologie, als menschenfeindlich. Sie stehen auch für die Finsternis und für Zerstörung. Und eben im Mittelalter, wie schon erwähnt, werden sie auch mit dem Teufel gleichgesetzt. Doch es gibt auch eine ganz andere Sicht auf Drachen. Die kann man in der östlichen Kultur feststellen.
In China zum Beispiel, da ist der Drache eines der vier Wundertiere, die dem Weltschöpfer Bangu geholfen haben, eben die Welt zu erschaffen. Der Drache kann auch den Kaiser symbolisieren, und zwar dann, wenn er 5 und nicht bloß 4 Krallen hat. Er ist auf jeden Fall positiv besetzt, er bringt den Frühling, er ist mit Wasser, mit Regen verbunden. Entsprechend gibt es dann auch Drachenfeste, die man sicher kennt, so aus folkloristischen Darstellungen, sage ich mal. Aber in chinesischen Volksmythen gibt es durchaus auch den unheilbringenden Drachen. Also hier ist der Drache ein relativ ambivalentes Wesen. Genauso der altorientalische Drache, der ist weder gut noch böse. Er ist weder Dämon noch Gottheit, sondern irgendetwas dazwischen. Er ist ein übernatürliches Wesen. Oft dient er einer Gottheit und wird als Diener einer Gottheit dann oft auch getötet. Ja, zum Beispiel gibt es da die Geschichte vom Kampf des Wassergottes mit dem Meeresgott und der Meeresgott hat dann Drachenform.
Weil wir gerade von den östlichen Drachen geredet haben, ist mir eingefallen, dass in China die Drachen ja auch als Glücksbringer gelten. Und das erinnert mich daran, dass Drachen es auch bis in die heutige Literatur geschafft haben. Ein Beispiel dafür wäre eben der Glücksdrache Fuchur in der unendlichen Geschichte. Andere Beispiele wären zum Beispiel Smaug.
Der ist jetzt aber nicht exakt ein Glücksdrache.
Nein, der ist kein Glücksdrache mehr. Das ist nur ein Beispiel für moderne Literatur, die auch Drachen kennt.
Freundliche Drachen, da würde mir Grisou einfallen.
Ich will Feuerwehrmann werden.
Ja, genau der. Oder einige der Drachen aus Skyrim, dem Computerspiel, die sind da recht ambivalent der Versklavung von Menschen gegenüber eingestellt. Einige Drachen finden das gar nicht so gut.
Wo es auch viele Drachen gibt, ist in der Kinderliteratur. Da gibt es zum Beispiel den kleinen Drachen Kokosnuss, der seine Abenteuer erlebt. Oder vielleicht kennen einige noch das Musical Dabaluga von Peter Maffay. Da gibt es den kleinen Öko-Drachen.
Öko-Drache, wie süß.
Und was auch viele sicher kennen, ist der Film Drachenzähmen leicht gemacht.
Genau, aber Drachen wurden ja bis in die Neuzeit, und das habe ich tatsächlich so nachgelesen, bis in die Neuzeit für real existierende Wesen gehalten. In irgendwelchen Berichten konnte dann schon mal von einem Drachen die Rede sein. Man kennt jemanden, der jemand kennt, der jemanden kennt, der einen Drachen gesehen hat, sozusagen. Und dann wurden die für Ausstellungen oft auch aus Stücken von toten Tieren zusammengestückelt, eben genauso wie du es vorhin beschrieben hast, aus 7 verschiedenen Kreaturen mit dem Kopf eines Hundes und so weiter. Ja, da hat sich dann Es hat sich eben bis zum Anfang der Neuzeit gehalten. Und später gab es dann sogar noch die These, dass wir Menschen irgendwann gleichzeitig mit den Dinosauriern gelebt hätten und dass unser kollektives Gedächtnis als Drachen verarbeitet hätte. Hat auch mit dem 19. Jahrhundert und der Erkenntnis geendet, dass vielleicht Dinosaurier und Menschen sich die Erde nie geteilt haben, nie gleichzeitig gelebt haben. Aber ich schweife ab, wir waren bei den Drachen der Neuzeit. Unserem Drachen also, der jetzt und hier real existiert und mit uns, wie gesagt, die Welt teilt.
Wie sollte der denn aussehen?
Ich finde, er muss auf jeden Fall intelligent sein. Denn wenn er das nicht ist, dann ist die ganze Geschichte eher unspannend. Dann ist es nur ein weiteres großes Raubtier. Dann gehen wir eben am Wochenende in den Zoo Drachen schauen.
Oder Drachen jagen.
Wenig spaßig. Jungfrauen opfern würden wir vielleicht heutzutage hoffentlich nicht mehr.
Vielleicht würden wir Drachen als Haustiere halten.
Die dann unsere Hunde fressen könnten.
Hundefutter.
Kriegt eine ganz neue Bedeutung. Und sie müssten größer sein als wir, denn ein Drache muss nun mal groß sein. Wie viel größer könnte ich jetzt aber gar nicht sagen. Doppelt so groß, dreimal so groß, hausgroß, ich weiß es nicht.
Vielleicht würde es Drachen auch einfach in verschiedensten Größen geben.
Ja, Menschen gibt es ja auch nicht in so vielen Größenspektren.
Ja, aber Drachen werden ja auch ziemlich alt. Vielleicht wachsen sie einfach immer weiter. Und je älter sie sind, desto größer sind sie.
Oh, das wäre jetzt wieder ein Hinweis auf die Reptiliennatur des Drachen. Das macht dann durchaus Sinn. Und ich glaube, sie wären auch eher Einzelgänger, weil sie ja irgendwie reptilisch sind und zu einem Teil aus Schlange bestehen sozusagen. Dass sie irgendwie allein leben würden, prinzipiell, und nicht im Rudel mit anderen Drachen.
Das heißt also auch, dass sie weniger Sozialleben hätten.
Vielleicht weniger Sozialleben wollen würden. Gute Frage. Wenn das aber so ist, wenn Drachen Einzelgänger sind, die aber eher aktiv sind, langlebig sind, dann würden sie so etwas wie Moral eigentlich kaum kennen, denn Moralvorstellung entsteht ja nur aus der Notwendigkeit, mit anderen Individuen zusammenleben zu müssen, sozusagen. Und wenn dieser Drache eben allein in seiner Höhle haust, vielleicht ein, zwei, dreimal im Leben ein Jungtier aufzieht, dann hat er dieses Problem gar nicht. Er lebt nicht mit irgendwem zusammen. Das heißt, unser Drache ist jetzt per se mal ein, aus menschlicher Perspektive gesehen, amoralisches Wesen. Und wie könnte er dann mit uns koexistieren? Was würde passieren, wenn Drache und Mensch aufeinandertreffen? Ja. Was würde passieren? Würde sich der Drache zum Herrscher über den Menschen aufschwingen? Einfach nur, weil er es kann, weil er körperlich überlegen ist und sich vielleicht gerade langweilt und man mit Menschenanhäufungen recht gut spielen kann. Sie in Dörfer und Städte organisieren, gegeneinander kämpfen lassen, wunderbar, als würden wir SimCity spielen. Ja, und wenn das so wäre, dann würde unser Drache über kurz oder lang zwar keine Moral entwickeln, sondern er würde aber die negativen Konsequenzen von amoralischem Handeln zu spüren bekommen, denn auch einen sehr starken Drachen kann man stürzen, kann man töten, dem kann man schaden. Das heißt, der eigentlich amoralische Drache würde dann doch wieder moralisch handeln und sozusagen ein strenger, aber gerechter Herrscher werden, zumindest solange ihm das Spaß macht. Mit dem Gedanken, dass Drachen, obwohl amoralisch, über uns herrschen wollen oder würden, sind wir also schon irgendwie in der Soziologie angekommen. Ein Drache, der genau das tut, ist Leviathan. Der mythologische Leviathan ist tatsächlich ein Drache, eine biblisch-mystische Gestalt, die mehr haust und die nur von Gott besiegt werden kann. Und der Leviathan der Soziologie ist ein von Thomas Hobbes geschaffenes Sinnbild für staatliche Allmacht. Thomas Hobbes war ein Denker im 17. Jahrhundert, stark beeinflusst vom englischen Bürgerkrieg, und er ist ein Vater von politikwissenschaftlicher Denktradition. Seine Meinung war, der Mensch ist grundlegend trachtet grundlegend danach, den eigenen Vorteil zu maximieren. Er will darauf sehen, dass es ihm selber gut geht, ist ein eigentlich egoistisches Wesen. Und damit, wenn der Mensch nicht kontrolliert wird, nicht gesteuert oder irgendwie beeinflusst wird, dann tendiert er dazu, das Recht des Stärkeren geltend zu machen. Und ja, da kommt das berühmte Zitat, der Mensch ist dem Menschen sein Wolf her. Ja, und damit dem nicht so sei, benötigt es Normen und Gesetze, an die sich der Mensch, laut Thomas Hobbes, sehr wohl bereit ist zu halten, aber nur dann, wenn er sicherstellen kann, dass alle anderen das auch tun. Und das geht nur mit dem Leviathan, mit der staatlichen Allmacht und Übermacht. Also einem starken Herrscher, der nicht nur willens ist, den Staat zu führen, sondern auch imstande dazu, physisch, von Machtbegriff her, wie auch immer.
Und du meinst also, dass ein Drache gut zu diesem Bild passen würde?
Ich sehe hier genau das, was Thomas Hobbes eigentlich beschreiben wollte. Einen eigentlich amoralischen Herrscher, der außerhalb der Regeln steht. Denn das muss er, um gerecht herrschen zu können. Für einen Herrscher kann das "Du sollst nicht töten" unter Anführungszeichen nicht gelten. Denn in manchen Fällen kann es für den Herrscher notwendig sein, eine solche Entscheidung zu treffen. Das heißt, er darf sich von moralischen Normen nicht unbedingt leiten lassen, sondern er muss das rational Beste tun für den größtmöglichen Teil der Menschheit oder seines Volkes dann eben.
Aber glaubst du, dass es unter so einer Drachenherrschaft, wie du gerade beschrieben hast, wirklich allen gut gehen würde?
Die Drachenherrschaft ist ja das wirklich Lehrbuchbeispiel für einen wohlwollenden Diktator sozusagen, wenn man jetzt tatsächlich den Drachen als Drachen, als Person nimmt und nicht so wie bei Thomas Hobbes allegorisch für den Staat als starken Staatsapparat. Wenn man also den Drachen als Person sieht, dann haben wir eine Diktatur und zwar eine sehr totalitäre Diktatur. Es gibt nur diese eine Meinung und damit ist deine Frage beantwortet. Denn der Drache versucht das Gemeinwohl umzusetzen. Und was das Gemeinwohl sein sollte, das sieht für jeden von uns ganz anders aus.
Und der Drache kann das nicht ganz allein bestimmen.
Er soll es nicht ganz allein bestimmen, denn das muss in Unzufriedenheit resultieren, das muss in gefühlter Ungerechtigkeit resultieren. Es kann vielleicht sein, dass ein gewisser Prozentsatz mit den Meinungen des Drachens übereinstimmt, aber ein anderer Prozentsatz dann eben nicht. Und dieser Diskurs könnte so nicht stattfinden. Wir könnten uns also nicht auf einen geringsten gemeinsamen Nenner einigen, was denn zum Gemeinwohl zählen würde.
Und die Frage ist vielleicht auch, wie lange könnte so eine Art von Herrschaft überhaupt bestehen?
Das Typische in Diktatoren ist ja, wenn der Diktator stirbt oder irgendetwas anderes Unvorhergesehenes passiert.
Zum Beispiel, dass es dem Drachen langweilig wird und er alle anderen Menschen frisst.
Lecker. Nicht nur die Jungfrauen diesmal.
Genau.
Na jedenfalls, wenn der Diktator gestürzt wird oder wenn der Drache langweilig bekommt, beschließt, brandschatzend und menschenfressend durchs Dorf, durch die Stadt, durchs Land zu ziehen, dann ist natürlich auch Ende mit dem Gemeinwohl. Das ist schon wahr.
Aber wie könnte denn so ein Zusammenleben mit einem zurückgezogenen Drachen sonst aussehen?
Es gibt, denke ich, auch weniger blutige Varianten. Man könnte sich ja vorstellen, wenn Drachen Einzelgänger sind, bleiben wir mal bei dieser Prämisse. Ein Drache ist ein Einzelgänger. Wenn er jetzt zwar schon langlebig, aber etwas weniger aktiv ist, sondern sehr gern in seiner Höhle zurückgezogen lebt und nur hin und wieder gern Besuch bekommt, dann wäre das ein idealer Weiser vom Berg. Dann könnte der Drache so ein-, zwei-, dreimal im Jahr oder vielleicht auch nur im Jahrzehnt Besuch von ratsuchenden Menschen erhalten, die von seinem jahrtausendealten Wissen profitieren, die ihn dann Dinge fragen und er gibt bereitwillig Auskunft.
Und lukrativ könnte das Ganze doch sicher auch sein, so als Geschäftsmodell.
Selbstverständlich, auch Drachen müssen essen, beziehungsweise auch Drachen müssen in Luxusbehausungen leben, müssen Schätze anhäufen, müssen es sehr bequem haben und gut speisen.
Und dann lässt sich es auch allein in der Höhle ganz gut aushalten.
Genau, und damit wäre der Drachenbesuch so eine Veranstaltung für die Upper Class. Wenn du ordentlich, richtig ordentlich Geld hast, dann kannst du entweder einen Parabelflug in einem sehr tollen, sehr schnellen Flugzeug machen, du kannst dir eine Garage voll toller Autos zulegen oder eben du kannst einmal im Leben einen Drachen aufsuchen.
Der dir dann auch noch gute Ratschläge gibt.
Oder auch schlechte, je nachdem, wie du sie wahrnimmst, aber das ist eine andere Geschichte.
Ich würde jetzt gern noch eine zweite Variante ins Spiel bringen. Wie wäre es denn, wenn Menschen und Drachen sich sozusagen parallel entwickelt hätten und sich zusammen auch weiterentwickelt hätten? Sozusagen eine Art symbiotische Beziehung entstanden wäre, dass man sich sozusagen gegenseitig ergänzt. Das heißt, dass zum Beispiel Drachen als Transportmittel zur Verfügung stehen können, dass sie einem bei Ackerbau oder anderen anstrengenderen Tätigkeiten behilflich sein können und der Mensch dafür den Drachen mitversorgt, ihm das Futter bereitstellt, ihm eine Behausung baut oder
einfach hinter den Schuppen krault. Bisschen Drachenfellpflege hat auch noch niemandem geschadet, oder?
Genau. Der Drache hingegen kann natürlich wieder dem Menschen helfen, indem er ihm zum Beispiel kleinere Mengen von seinem magischen Drachenblut als Medizin zur Verfügung stellt.
Oder einfach mal abends das Herdfeuer entzündet mit seinem Atem.
Genau, das ist ja auch sehr praktisch. Prinzipiell sieht man ja, dass sich Menschen und Drachen ja eigentlich relativ gut ergänzen könnten. Das hätte natürlich einige Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Zum Beispiel hätten wir vielleicht keine Flugzeuge erfunden oder keine anderen Geräte, weil wir die Drachen haben, die vieles übernehmen können.
Oder unsere Wissenschaft würde ein wenig anders aussehen. Technologie würde nicht nur Menschen, sondern eben auch Drachen das Leben erleichtern. Wir würden vielleicht, keine Ahnung, einen Roboterarm für einen Drachen bauen, damit er endlich auch ohne unsere Hilfe schreiben könnte, was er ja mit seinen kleinen Armen und Händen, der Trump-Drache, nicht unbedingt kann.
Das stimmt, Drachen haben natürlich einige, wie soll ich sagen, Handicaps. Potenzielle Handicaps, die man durch das Zusammenleben ausgleichen könnte. Genauso wie der Mensch natürlich bestimmte Dinge nicht alleine tun kann. Und vielleicht hätte da auch mehr entstehen können, eine Freundschaft, nette Gespräche.
Also ich stelle mir das jetzt, wenn du das so erzählst, stelle ich mir das so vor, da gibt es so die häusliche Gemeinschaft des vorzeitlichen Menschen und zu der gehören immer auch zwei, drei Drachen, eine Drachenfamilie und man lebt da zusammen als Mensch und Drache, man erzählt sich gute Nachtgeschichten, alles sehr harmonisch. Vielleicht könnte der Drache oder die Drachen dann auch die Menschen vor größeren anderen Raubtieren bewahren und beschützen. Man müsste nicht unbedingt jetzt strikt zurückgezogen in Höhlen leben, sondern könnte sich ein bisschen mehr unter freien Himmel wagen als Urmensch, Vormensch, wie auch immer.
Genau, das würde also beiden Seiten recht viele Vorteile bringen. Man könnte sagen, dass sie eben wirklich als kleine Gemeinschaften zusammenleben können. Die Frage ist, ob es mit größeren auch noch so funktionieren würde. Stell dir vor, ganze Städte mit lauter Drachen-Communities.
Ja, das wäre eben eine ganz andere Gesellschaft, als wir sie jetzt hätten. Eine Gesellschaft, die viel mehr auf kleinen Strukturen beruhen würde. Denn so eine Gemeinschaft aus Drachen und Menschen könnte man so leicht nicht auflösen. Die wären ja auch weiterhin aufeinander angewiesen, allein schon psychisch, allein schon aus dem Grundgedanken heraus, dass das über Jahrtausende gewachsen ist und man sich einen Haushalt ohne Drachen gar nicht vorstellen könnte. Das heißt, die kleinste Einheit wäre sozusagen eben diese Großfamilie mit Drache.
Das ist aber eine sehr soziale Vorstellung.
Eine sehr romantische Vorstellung vor allem, ist mir klar. Aber damit wären wir bei dem zweiten Denker, der so irgendwie in dieses Drachengesellschaftsbild, das du jetzt zeichnest, hineinfällt. Nachdem wir ja vorhin Thomas Hobbes hatten, der dem Mensch ist der Mensch ist dem Mensch sein Wolf, sagte und glaubte, der Mensch würde anderen Menschen potenziell schaden wollen oder eben den eigenen Vorteil sehr stark sehen, vor dem Gemeinwohl sehen. sieht Jean-Jacques Rousseau, nicht ganz ein Zeitgenosse, er lebte ungefähr ein Jahrhundert später als Thomas Hobbes, ist aber ebenfalls ein Vordenker eben politikwissenschaftlicher Theorie, mit aber genau dem anderen Hintergrund, sieht er das also etwas anders. Jean-Jacques Rousseau sagt, der Mensch in seinem Urzustand, Naturzustand, wenn man das so sagen darf, und damals durfte man das wohl etwas besser sagen als heute, ist ein soziales Wesen, er neigt dazu, einander zu helfen, sich zu vergemeinschaften, eben sich gegenseitig auszuhelfen, zusammenzuarbeiten. Erst dann, wenn also der Staat, der repressive Staat von oben herab ins Spiel kommt sozusagen, dann wird der Mensch unter dem Einfluss des Staates etwas weniger kooperativ sozusagen, dann bringt dieser Staat eigentlich die schlechten Eigenschaften im Menschen zum Vorschein, weswegen Rousseau zwar nicht dafür war, den Naturzustand wiederherzustellen, also uns alle zurück in vorgeschichtliche Zeitalter zu werfen und am besten noch auf allen Vieren krabbeln zu lassen, wie ihn damals Voltaire aufgezogen hat, sondern seine Meinung war, dass es wohl den Gemeinwillen gäbe und dieser tatsächlich auch die oberste Prämisse sein müsste. Und diesem Gemeinwillen müsste der Wille des Einzelnen untergeordnet werden. Und er sah da Diskurs als einen sehr großen Punkt. Und auch diese Gemeinschaften sah er als einen großen Punkt. Also die Gemeinschaften, die sozusagen dem zentralistischen Staat etwas entgegenhalten. Ja, das war jetzt viel Exkurs für freundliche, friedliche und symbiotische Drachen. Aber ja, sehen wir mal weiter.
Ja, die Drachen mit uns zusammen in einer Gesellschaft, das wäre schon interessant. Stell dir vor, einen Drachenkindergarten oder eigentlich einen Drachenmenschenkindergarten. Das finde ich eine sehr lustige Vorstellung.
Oh, wie süß.
Wir waren ja gerade dabei zu beschreiben, wie das Zusammenleben mit Drachen so aussehen könnte. Was man natürlich auch bedenken muss, ist, dass alles auch an das Leben mit Drachen angepasst werden müsste. Die Häuser müssten größer sein, Küchen müssten größer sein, damit man riesige Mengen an Essen machen kann.
Vielleicht lieben Drachen ja genauso Lasagne.
Oh ja, ein riesiger Backofen, eine riesige Backofenform und ganz viel Lasagne.
Lasagne für alle, für sämtliche Drachen und Menschen und überhaupt. Und vielleicht hätten wir auch in jedem Haushalt standardgemäß ein riesiges Dampfbad, weil Drachen ja eben doch auch irgendwie Reptilien sind und die fühlen sich dann garantiert im Riesendampfbad wohl. Und dann wäre das sonntägliche Ritual wohl, die ganze Familie geht gemeinsam mit Drache ins Dampfbad, man schrubbt sich gegenseitig den Rücken und hat's gemütlich.
Vielleicht würden wir auch zusammen mit den Drachen in Höhlen in den Bergen leben. Und sie würden uns einfach immer hinunter zum Feld fliegen, damit wir dort das angebaute Essen ernten können.
Ich hoffe nicht. Höhlen sind irgendwie kalt, unpraktisch, feucht, schipplig. Ich habe keine Lust, in einer Höhle zu leben. Ich hoffe, wir hätten uns auch mit Drachen von Höhlen wegentwickelt.
Ach, ich finde Höhlen toll. Stell dir vor, in der Höhle drinnen, man kann sich ja dort alles gemütlich einrichten, dass es schöner ist und dann ein großes Feuer, das einen der Drache immer wieder neu anzünden kann.
Und dann hätte ich meine Holzvertäfelung in der Höhle fertig gebaut, weil es einfach viel gemütlicher ist, weil dann nicht das Wasser an der Höhle entlang und so weiter. Und dann kommt der Drache, hat Schnupfen, niest einmal und die Holzvertäfelung war's das.
Ja, da muss man mit den Drachen wahrscheinlich etwas aufpassen. Wie würde man dann das mit dem Feueralarm regeln? Rauchmelder überall oder eher nicht? Gerade weil sowas so schnell passieren kann.
Vielleicht wäre unsere Umgebung dann generell etwas feuerfester und unsere Behausungen ebenso. Und der Drache würde aus Höflichkeit zum Niesen eben ins Bad oder sonst wohin gehen. Man flatulenziert ja auch nicht in der Öffentlichkeit.
Das stimmt. Vielleicht würde es auch noch zusätzlich Bäumen Orte geben, wo die Drachen sich niederlassen können. Vielleicht würden sie gar nicht direkt bei uns wohnen, sondern im Baum neben dem Haus zum Beispiel.
dann bräuchte auch jedes Haus einen Baum, der groß genug ist, um Drachen zu beherbergen.
Oh ja, ich mag große Bäume.
Oder einfach baumähnliche Strukturen, die man ihnen dann später, wenn die menschliche Zivilisation weiter fortgeschritten ist, einfach bauen könnte. Dann hätte man so ein Geflecht aus Plattformen und kleinen oder großen Treppen und Hängebrücken, die Drachenbehausungen mit unseren Häusern verbinden. Oh, das ist doch recht schön.
Oh ja, das gefällt mir. Oder sie würden halt in Erdhöhlen wohnen oder im Sumpf neben dem Haus. Aber Sumpf ist schlecht, da gibt es dann ganz viele Mücken.
Die würde der Drache ja vermutlich vertreiben oder grillen.
Drachen-Antimückenmittel sozusagen.
Apropos Grillen, stell dir die Grillfete mit Drachen vor.
Oh, das ist cool. Das hätte ich gerne. Absolut. Einen Grilldrachen.
Absolut. Hey, hab Marshmallows gekauft. Wusch!
Aber muss ich ja aufpassen, dass nicht alles verkohlt oder zu durch ist.
Ich denke, in Jahrtausenden des Zusammenlebens hätten da Mensch und Drache sicher das perfekte Verhältnis gefunden.
Das glaube ich auch. Grillen ist sehr wichtig.
Hauch mir mal auf mein Steak.
Und das genau für 2 Sekunden, das reicht.
Und dann ist das Steak perfekt medium rare im Inneren. Wundervoll. Ich wette, Drachen könnten das.
Und stell dir vor, es würde zum Beispiel auch Drachen-Beauty-Salons geben. Weil Drachen haben ja auch Krallen und die wollen ja, dass ihre Krallen schön ausschauen, geschnitten sind etc. Und das hätte noch den Vorteil, dass der Beauty-Salon dann die Drachenkrallen weiterverkaufen kann, weil Drachenkrallen sollen ja ein medizinisches Mittel sein.
Überhaupt ist alles an Drachen laut Mythologie irgendwie medizinisch verwertbar. Das Blut heilt, ich glaube sogar die Galle heilt, auch wenn das wohl etwas widerlich ist. Die Schuppen können bestimmte Dinge.
Knochen auch.
Ja, aber das wollen wir unseren armen Drachen doch nicht antun.
Stimmt. Es geht dann nur im Nachhinein, wenn der Drache leider irgendwie zu Tode gekommen ist.
Das heißt, der Drache müsste genauso wie ein Mensch heute eine Einwilligung unterschreiben, dass sein Körper nach seinem Tod für medizinische Zwecke genutzt werden dürfte. Natürlich, ohne Einwilligung geht da nichts. Was soll denn die Drachenfamilie denken?
Klar, natürlich. Die Drachen müssten natürlich auch Hobbys haben. Es könnte zum Beispiel eine Drachenolympiade geben, in denen mehrere verschiedene Wettbewerbe mit Drachen durchgeführt werden. Oder von Drachen eigentlich. Zum Beispiel Wettfliegen, Weitspringen, Weitfeuerspeien. Wer als schnellstes einen Baum abgefackelt hat.
Oder dieses traditionelle Jungfrauen entführen und so weiter könnte auch eine Disziplin sein, dann allerdings mit irgendwelchen Dummies.
Stimmt. Diese Disziplin könnte sogar mit Menschen zusammen durchgeführt werden. Drache muss zuerst die Jungfrau entführen und dann muss der Mensch sie wieder zurückbringen.
Oder ein Team aus Drache und Mensch kämpft gegen ein anderes Drache-Mensch-Team, wobei der Drache immer die Jungfrau des gegenseitigen Teams entführen und der Mensch die eigene beschützen muss.
Oh, das wird jetzt aber kompliziert.
Es ist Capture the Flag.
Ah, okay.
Nur mit Jungfrauen. Warum auch immer jung und warum auch immer Frau, egal.
Wir wollen es nicht wissen.
Männliche Fantasie, man will es nicht wissen.
Dann könnte es ja sein, dass es mehr Open-Air-Kinos gibt, weil Drachen natürlich mit Häusern öfter Probleme haben. Und dann ist es ja viel einfacher, wenn sie sich einfach auf die Wiese setzen können und sich gemütlich einen Film anschauen.
Und wenn es regnet im Open-Air-Kino, dann spannt der Drache einfach seine Flügel auf, man nimmt darunter gemütlich Platz und bietet höflichkeitshalber selbstverständlich auch dem Drachen Popcorn an.
Ja, das klingt doch nett. Also ein richtig gutes Zusammenleben.
Absolutes Teamwork.
Was man natürlich auch noch bedenken muss, ist, dass Drachen ja tendenziell recht lang leben. Das heißt, sie müssen ja auch irgendwie eine andere Sicht auf unsere Welt haben. Sie können vielleicht zum Beispiel durch ihre Erfahrung, wie wir vorher schon gesagt haben, als weise Drachen auch den Menschen Vorschläge machen, wie man besser leben kann.
Das heißt, in dieser symbiotischen Drache-Mensch-Beziehung wäre der Drache sozusagen die Konstante und die Menschenfamilien würden sozusagen wechseln und könnten immer von dem Wissen der vorangegangenen Generationen profitieren. Das würde für die Geschichtsschreibung extreme Vorteile bringen.
Das stimmt. Die Drachen könnten einfach viel leichter Geschichte weiter tradieren, könnten eben den neuen Menschen immer wieder ohne Verluste eigentlich die Infos weitergeben.
Wir hätten Zeitzeugen für so gut wie alles, was in den letzten, kommt auf die Drachenlebenszeit drauf an, was in den letzten 1000 Jahren geschehen ist.
Genau, und er könnte vielleicht auch ein besseres Gesamtbild über die Jahrhunderte, in denen er lebt, gewinnen. Das heißt zum Beispiel, er könnte auch Veränderungen leichter feststellen, vielleicht auch negative Veränderungen.
Vielleicht hätte ein Drache schon im 19. Jahrhundert gesagt, dass es keine gute Idee ist, Abwässer in Flüsse zu leiten und den Rauch ungefiltert in den Himmel zu lassen, und hätte vielleicht den Menschen im 19. Jahrhundert schon vor möglichen Folgen des Klimawandels gewarnt.
Vielleicht hätte es auch viel weniger Abgase gegeben, weil wir ja den Drachen sozusagen für bestimmte Dinge verwenden können, die im Moment Maschinen machen.
Und es die Drachen sicher nicht gut gefunden hätten, wenn wir einen ihrer Lebensräume, nämlich die Luft, auf diese Art und Weise verschmutzen.
Ja, das ist für Drachen sicher nicht so schön, durch den Smog zu fliegen.
Ja, ich denke da gerade eben ans 19. Jahrhundert, an London im 19. Jahrhundert, diese Erbsensuppe, von der da oft die Rede ist.
Genau, die sozusagen giftige Luft.
Damals schon saurer Regen in den 1950er Jahren und sehr saurer Regen, der tatsächlich auch nachweislich Menschen geschadet und zu zahlreichen Todesfällen geführt hat.
Und wenn man so davon ausgeht, dass Drachen ja naturverbundene Wesen sind, dann würden die das sicher viel schneller merken als wir Menschen.
Oder sie würden es stärker kritisieren und wir würden durch unsere symbiotische Beziehung mit den Drachen hier vielleicht gesamtpolitisch etwas einsichtiger sein. Aber nachdem wir heute schon so politisch waren, lassen wir das mal.
Es wäre auf jeden Fall sehr interessant, mit einer anderen intelligenten Spezies zusammenzuleben. Es gibt natürlich noch viele Facetten zwischen dem herrschenden Diktator Drachen und dem sozial zusammenlebenden Kommunendrachen. Kann man sich natürlich noch 1000 andere Varianten vorstellen.
Wir haben sozusagen die zwei Idealtypen oder die zwei Extreme eigentlich geschildert. Aber alles dazwischen ist denkbar.
Vielleicht habt ihr ja noch Ideen dazu, wie ein Drache heutzutage so leben könnte, und könnt jetzt weiter herumspinnen bei dem Thema. Danke euch fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr ja Lust, einmal auf unsere Website zu schauen. Ihr findet uns unter www.hirngespinst.eu, und wir freuen uns auch über Kommentare dort.
Und nächstes Mal sind wir in genau einem Monat wieder auf Freirad, und zwar am 23. Oktober, wie immer sonntags um 19 Uhr. Haltet euch den Termin frei. Tschüss!